Ja, so ist es mit diesem ewig heiligen Gott. Wenn wir uns die Adventszeit angucken und was so alles davor geschehen ist, wir sind ja gerade mit Matthäus da unterwegs, was er so geschrieben hat, dann sieht man, dass das mit der Heiligkeit Gottes gar nicht immer so einfach ist, mit ihm da unterwegs zu sein. Also Josef ist ja mit Maria unterwegs, weil es eine Volkszählung gibt und dabei müssen sie eine Herberge suchen. Und nun stellt euch folgende Begebenheit vor. Also so leicht genervt klopft der Josef dann mittlerweile an die 12. Tür von irgend so einem Herbergsvater und der Wirt öffnet und sagt dann, also und fragt ihn dann, was los ist und Josef sagt, habt ihr ein Quartier für mich und für meine Frau? Und der Wirt sagt, nee, ist alles ausgebucht. Und dann sagt Josef, aber nun gucken Sie doch, meine Frau ist so hochschwanger an dieser Stelle. Da sagt der Wirt, na, da kann ich doch nichts dafür. Daraufhin Josef, ich doch auch nicht. Der Bibeltext beschreibt das Problem im Grunde so. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Christi ereignete sich so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte sich heraus, bevor sie zusammengekommen war, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Da ist was schiefgelaufen mit der Verlobten, die er da gehabt hat. Und das muss eine unmenschliche Wunde für den Josef gewesen sein, als er plötzlich feststellte, seine Verlobte war da schwanger. Ich meine, die Verlobung war damals ein Teil der Heirat gewesen. Die Hochzeit geht im Grunde so vonstatten, dass zuerst, als allerersten Schritt, Josef bei Marias Vater um die Hand von Maria sozusagen anhält und dann wird der Ehevertrag zwischen den beiden abgesprochen. War ganz wichtig damals im Judentum. Strack-Billerbeck sind das mehrere Kapitel, die der beschreibt, wie die verschiedenen Auslegungen dazu sind und was man da machen muss. Ganz wichtiger Anteil davon war übrigens eine Geldsumme, die beschlossen wurde. Und zwar bei der Geldsumme ging es einerseits um den Brautpreis, der an den Vater bezahlt wird, aber auch ganz wichtig war die Hochzeitsverschreibung für die Frau zuzüglich einer persönlichen Zugabe. Ich habe gelesen, dass je nachdem, ob sie noch Jungfrau in dem frühen Alter war, dann waren es bis zu 200 Sus, die man da zahlen musste. Ein Sus ist ungefähr das, was ein Tagelöhner für einen Tag Arbeit kriegt. Also da musste ein Tagelöhner dann ja ein Jahr lang arbeiten, um das hinzukriegen. Und dann noch eine persönliche Zugabe, die dann so das anderthalbfache ungefähr dieses Betrages ist. Das verblieb dann bei der Frau, durfte der Mann zwar mitverwalten, aber und das war der Clou an der Sache, sobald die geschieden wurden, ging das Geld an die Frau. Das war für die Frau sozusagen auch die Rückversicherung, dass der Mann nicht einfach, ihr habt ja gehört, Scheidebrief konnte man relativ leicht ausstellen, wenn zum Beispiel das Essen verbrannt war, dass es eben doch nicht so einfach war, weil in dem Moment, wo der Scheidebrief ausgestellt wurde, ging das Geld zurück. Auf jeden Fall, David, Josef und hat das mit dem Mann, mit dem Vater von Maria verhandelt gehabt, was da also passieren musste. Und deshalb wurde das da schon fällig. In Sanhedrin 21a beschreibt ein Rabbi sogar, dass sogar Raff, der Gründer der babylonischen Tora-Hochschule in Raff, gesagt hat, der Unterschied zwischen einer Frau und einer Konkubine ist, dass die Frau durch die Hochzeitsverschreibung und Beischlaf die Konkubine ohne Hochzeitsverschreibung, aber mit Beischlaf sozusagen in die Ehe aufgenommen wurde. Das zeigt euch, wie wichtig dieses Geld war, was dort irgendwo zusammengesetzt werden musste und vorher schon in diesem Ehevertrag reingeschrieben wurde und eben dafür galt, dass jetzt ab der Verlobung sozusagen die Hochzeit kommt und dieses Geld dann auch fällig wird, musste nicht in real überwiesen werden, da musste es aber mindestens einen Bürgen geben, der das tat und war eben mit der Verlobung fällig, dass dieses Geld irgendwo vorhanden war. Dann gab es die Übergabe des Brautgeschenkes an die Braut und damit war dann die Verlobung vollzogen. Und letzten Endes war das schon der Moment, ab dem eine Ehe in dem Sinne rechtsgültig begründet wurde. Die junge Frau wechselte aus dem Besitz des Vaters in den Besitz des Bräutigams über. Stirbt der Mann jetzt vor der Hochzeit, war sie eine Witwe. Ist nicht so wie heute, ne? Na, verlobt und dann löse ich das mal wieder auf, sondern wenn dann der Mann gestorben war, galt die Frau als Witwe an der Stelle, lässt sie sich mit einem anderen Mann ein, galt sie als Ehebrecher und darauf stand die Todesstrafe. Allerdings, so sagen die ganzen Rabbiner dazu, dafür braucht man aber zwei Zeugen, die erstens das vorher gesagt haben, wenn ihr da miteinander die Ehe brecht, dann werdet ihr gesteinigt bzw. gehängt. Und die andere Sache war, zwei Leute mussten dann zugucken sozusagen, dass die wirklich die Ehe da gebrochen haben. Insofern war es selten vollstreckt und vollstreckbar überhaupt von der rechtlichen Seite her. Aber das war der Status, den die verlobten Paare dort hatten miteinander. Das war nicht so wie bei uns, dass man das dann mal eben wieder die Verlobung auflöst. Ist zwar traurig und man muss da ja vielleicht ein bisschen Sachen, die Verlobungsgeschenke oder so zurückgeben. Keine Ahnung, wie das dann läuft. Ich habe es nie aufgelöst. Aber dort war das im Grunde schon die Vorstufe der Hochzeit. Die galten als richtiges Paar mit Rechten und Pflichten zusammen, was dort war. Und nach einem Jahr, so sagt es der Talmud, sollte man ungefähr heiraten. Dann war die Hochzeit sozusagen beendet damit. Für Josef war jetzt das Problem, eine Schwangerschaft galt nicht als Ehebruch, weil das ja rechtlich schwierig nachzuweisen war, dass er nicht der Vater war. Aber das Problem für Josef war, er wusste ja Bescheid, dass das nicht sein Kind war. Also, was konnte er tun? Gab zwei Varianten dafür. Er konnte Maria jetzt anprangern, groß darüber schimpfen, alle wüssten dann Bescheid. Das Rechtliche, wer würde er nicht schaffen, dass er da vor Gericht geht und irgendwas zugesprochen kriegt. Aber menschlich würde es hinhauen, alle würden ihn bedauern, Maria würde ausgestoßen werden, Schande würde über sie kommen. Und er könnte sich sagen, Maria liegt da völlig falsch irgendwie, dass sie sich da mit dem anderen einlässt. Ich, Josef, liege richtig. Das kann man dann auskosten, nutzen und Freude ins Herz darüber kriegen. Nein, das war nicht seine Variante, die er gewählt hat. Seine Variante lautete, Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Er entscheidet sich für einen eher ruhigen Weg, so Matthäus 1, der Vers 19. Nicht anprangern ist ja erstmal eine gute Entscheidung. Sehr gut, Schutz der Frau, derer, die diesen Fehltritt nun hat, damit das alles irgendwie in halbwegs geordneten Bahnen ausklingen kann. Erstmal, doch die andere Seite davon ist, Josef übertreibt dann. Josef will ja seine Sachen packen und damit auf und davon gehen. Was mit Maria wird, was mit dem Kind dann wird, ist ihm ja letzten Endes egal an der Stelle. Er will ja nur weg, Abstand von der Sache bekommen, das Ganze vergessen. Und man kann es ja auch ein bisschen begreifen, für ihn ist ja die Liebe in dem Moment aufgelöst, wo er merkt, na, meine Frau hat sich da auf wen anders eingelassen. Da ist doch verständlich, dass er aus der Situation fliehen will. Ich frage mich an der Stelle, haben die eigentlich nicht miteinander gesprochen? Für Maria musste das doch alles klar sein. Ein Engel hat doch laut Lukas ihr sogar Bescheid gesagt. Sie wusste doch, was mit ihr da geschah. Viel Leid, aber kein Gespräch. Schade an dieser Stelle. Auch wenn ich nicht weiß, wie so ein Gespräch gelaufen wäre. Ich meine, ich weiß noch nicht, ob eine Frau das mal versucht hat, außer Maria ihrem Mann zu erzählen, hey, ich bin gar nicht fremdgegangen und trotzdem schwanger geworden und ist nicht von dir. Zumindest wurde der Konflikt nicht bereinigt bei ihnen. Und manchmal ist es ja auch einfach einfacher, es mit sich selber auszumachen. Persönlich ist das alles leichter, erstmal, als wenn man in die Arbeit einsteigt und darüber redet und das versucht zu klären. Fliehen kann man ja leicht. Fliehen kann man vor Enttäuschung, vor Verantwortung, auch vor unangenehmen Fragen. Unangenehme Fragen wie, na, wir haben uns ewig nicht gesehen, Josef, gesegnete Adventszeit. Und, wie läuft's im Beruf? Alles okay? Ach, deine Braut ist schwanger. Wie das? Wolltet ihr nicht warten? Ja, was soll man darauf dann sagen, wenn jemand so kommt? Davor kann man auch fliehen. Auch vor der Familie kann er fliehen, vor dem Kind, was da kommt. Das ist ja gar nicht von ihm. Wessen Kind muss er denn da jetzt nachts schaukeln, wenn es schreit, den Po sauber machen und sowas alles, Essen dafür kaufen? Maria hat nicht gewartet. Ist dieser Fremde dann vielleicht immer noch in der Ehe drin? Er wusste es ja vorher auch nicht in dieser Verlobungszeit, obwohl er da ja schon so eng mit ihr gewesen ist. Da muss ja irgendjemand sein, sonst hätte sie ja nicht das Kind bekommen. Und man kann vor Verantwortung fliehen, erst recht vor die, die man nicht hat, so wie Josef. Und damit kann man ja die Verantwortung auch edelmütig auf sich nehmen. Maria kann in ihrem Kontext bleiben und ich ziehe mich zurück und gehe einfach weg. Er kann vor allem fliehen, womit er gerechnet hat. Nur mit einem hat er nicht gerechnet, nämlich mit dem, von dem das Kind wirklich ist. Und das Überraschende ist, der meldet sich in der Nacht zu Wort. Matthäus 1, Vers 20. Während er aber darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihn Immanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Das, was wir vorhin gesungen haben, kommt hier zum Tragen. Vor Gott kann man nicht fliehen. Mose, der den Ägypter erschlagen hat, der flieht auch und wird dann von Gott in der Wüste wieder zurückgeholt. Jona, der seinen Auftrag nicht ausführen wollte, der begegnet Gott auf dem Meer, am Strand und später auch noch bei dem verdorrten Rizinus. Oder die Jünger, die bei der Kreuzigung fliehen, denen begegnet Gott auch unzählige Male. In Jesus erschien er ihnen in den verschiedensten Situationen und Zusammensetzungen und sagte ihnen, wie es weitergeht. Es ist faszinierend. Gott läuft hinterher. Und hier bei Josef, den spricht er an im Traum und zeigt ihm eine Perspektive, zeigt ihm einen neuen Horizont auf. Leider reagiert nicht jeder wie Josef. Eher mit, ach nee, das ist mir zu schwer, zu schlimm, nimm doch vielleicht einen anderen. Oder sogar, Gott, ich bin doch eigentlich für was Höheres geboren, für größere Aufgaben. Soll ich mich jetzt um so ein kleines Kind da kümmern, dessen Vater ich nicht mal bin? Aber der Engel sagt, kein anderer ist dafür zuständig. Das ist dein Job, Josef. Du darfst nicht weglaufen und nach höherem oder anderem Streben. Du bist in dieser Situation gefragt, bist du bereit, dich um dieses Kind zu kümmern? Willst du mit einer hochschwangeren Frau reisen, kein richtiges Bett finden und dann dich eben um dieses Kind kümmern, was nicht deins ist? Merkt ihr? Es ist wieder diese Frage, willst du dabei sein? Willst du, so wie auch in der Predigt am letzten Sonntag in dieser großen Heldenliste stehen, in dieser großen Heilsliste stehen, eben zur Familie Gottes gehören oder eben nicht. Und Blut spielt dabei keine Rolle. Wenn man den Text anschaut, steht da nicht, da kam eine Eizelle von der Frau, sondern in Lukas 1, Vers 35 heißt es, Maria wurde von der Wunderkraft des Höchsten wie eine Wolke überschattet und ein Kind entsteht. Sonst steht immer in der Bibel, er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also eine ganz andere Begebenheit, eigentlich wundersam. Und unter uns ist auch wundersam, wen Gott hier beruft. Ich meine, warum beruft er nicht die Weisen, dass die ein Kind großziehen sollen? Die, die es ja auch wissen müssten, die wandern zum Königshaus, weil die sagen, das ist der richtige Ort, wo so ein Kind geboren werden kann. Gott sucht hier eine unverheiratete Teenagerin aus. Damals wird sie so, das war das übliche Heiratsalter, um die 13, 14 Jahre gewesen sein. Das ist das Alter, wo man noch nicht mit der Welt und sich im Klaren ist und alles geregelt bekommt, wo man ein geregeltes Einkommen hat und die Lebenserfahrung hat, dass man das alles gut handeln kann. Ist auch nicht bei einer reichen Prinzessin, der man die Spielereien verzeihen würde oder vielleicht sogar bei einer Pädagogin, wo man sagen würde, hier kriegt Jesus dann die allerbeste Erziehung, die man überhaupt sich vorstellen kann oder sowas in die Richtung. Nein, es ist eine Frau, die einfach offen ist für Gottes Handeln an dieser Stelle und dadurch von ihm begleitet werden kann. Auch wenn es erstmal ganz unten lang geht und nicht der einfache Weg ist. Gott bricht hier in das Leben ein, einfach so ungeplant, gegen den Strich und gegen alle Planung. Und plötzlich ist er wieder da, wenn deine Tür eben offen ist, wenn du dich verloren glaubst, wenn du denkst, du bist nicht der Richtige oder die Stelle ist falsch, dann ist er da und nimmt dich an die Hand. Hier ist das Ergebnis, dass Josef eben nicht mehr flieht. Im Gegenteil, Josef rechnet mit Gottes Handeln. Er lässt sich dann einbauen in diesen Plan. Josef bleibt, weil er glaubt, Gott braucht ihn. Bei dieser Frau, bei diesem unehelichen Kind. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Stellen wir uns das Gegenteil vor. Josef geht nicht zu Maria und nimmt sie zu sich. Könnte ja auch sagen, Mensch, diese Frau beschäftigt mich bis in die Träume hinein. Keine Ruhe kriege ich da. Da muss ich erst recht weg, um dem Ganzen zu fliehen. Dann wäre Jesus auch aufgewachsen. Dann wäre Jesus auch der Retter der Welt. Aber er, Josef, wäre nur ein weiterer Zaungast bei dieser Geschichte. Und so ist er Teil dieser Geschichte Gottes, dieses Heilsplan Gottes in dieser Welt geworden. Gerne wird er dabei übersehen, aber er ist ähnlich wie Maria daran beteiligt. Josef bleibt, weil er glaubt, Gott braucht ihn. Erleben wir das? Spüren wir, dass das, was wir tun, eine Bedeutung bei Gott hat? Oder muss es mehr sein, größer sein, anders sein? Denke nicht zu klein über das, was du für Gott tust. Josef hat hier keine Heldentat in dem Sinne vollbracht, dass er Jesus von bösen Feinden gerettet hätte oder die Römer besiegt hätte und aus dem Land gebracht hat und sowas alles. Er hat einfach einen kleinen Jungen großgezogen. Und in der richtigen Zeit ist er bei seiner Frau geblieben. Vielleicht hat er sich lange Zeit dort gefragt, ist das richtig, was ich tue? Später taucht ja auch die Familie auf, nicht immer sehr gut, aber ist vorhanden. Auch Zweifel widersprechen dem Auftrag Gottes nicht. Aber wenn du dich darauf einlässt, wenn du darauf vertraust, dann wirst du merken, dass du zu einem großen Baustein in Gottes Welt wirst. Glaube einfach diesem Herrn und diesem Auftrag. Sag den Auftrag nicht ab, denn Gott braucht dich. Amen.